Also ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. 1. Korinther 15. Das ist das Kapitel von der Hoffnung und das wollen wir miteinander ein bisschen anschauen. Vielleicht habt ihr auch Zeit daheim, um das nochmal ein bisschen durchzulesen, euch Gedanken zu machen. Ihr könnt ja auch noch eine Seele mitnehmen. Oder ich glaube, gibt es gar nicht immer noch Seele. Wird aufgenommen? Es wird aufgenommen. Online. Ja, online. Ja, tipptopp. Gut. Ich möchte zuerst lesen, 1. Korinther 15. Ganz am Schluss sagt der Apostel Paulus etwas Wunderschönes. Er sagt nämlich Folgendes: Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist nun Tod dein Sieg? Wo ist nun Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Da kommt so wieder Jubelruf und sagt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Was für ein Geschenk, wir als Christen, wir kennen echten Trost. Wir haben als Christen eine lebendige Hoffnung. Und wir dürfen uns gegenseitig immer wieder neuen Mut machen. Wir dürfen uns stärken. Ich habe gehört, dass ihr gestern eine sehr schöne Taufe hatte. Es ist auch ein Geschenk, wenn wir einander auch da Mut machen dürfen. Wenn wir Zeugen sein dürfen, wenn Menschen ganz klar bezeugen, ich gehöre Jesus und ich will mit Jesus unterwegs sein. Im indianischen Dialekt heisst zum Beispiel Hoffnung, gibt es einen ganz speziellen Dialekt, wo Hoffnung so ausdrückt, die Sache, die unserer Seele Wärme gibt. So wird die Hoffnung in dem indianischen Dialekt ausgedrückt. Und Joachim Krebs schreibt über die Hoffnung Folgendes: Hoffnung, die belebt, und Hoffnung, die bewegt. Hoffnung macht stark und Hoffnung, die trägt. Hoffnung auf Gott erweitert den Blick über Leben und Tod hinaus um ein kräftiges Stück. Hoffnung auf Gott ist Hoffnung, die bleibt. Hoffnung, die selbst den Tod nicht zerreibt. Das ist wirklich so. Was für ein Geschenk. Und wenn wir so verschiedene Leben anschauen, auch das vom Apostel Paulus, er kann ganz am Schluss von seinem Leben sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Das ist doch ein Geschenk. Und das ist ein Mann, der durch viel Nöte ist durchgegangen, durch anfechtige Kämpfe, so wie jeder von uns auch. Vielleicht in einer anderen Art, aber jeder von uns hat seine Kämpfe, seine Nöte, seine Anfechtungen. Aber wir haben eine wunderbare Hoffnung. Und die Hoffnung darf uns tragen, bis wir beim Herrn Jesus daheim sind. Wenn man ein Haus bauen, dann ist ganz wichtig, dass man ein gutes Fundament legt. Das kennen ihr alle. Bei uns zusammengebracht wird gebaut und gebaut und gebaut. Wir sind früher, wo wir angezogen sind, ein Dorf gewesen. Mittlerweile sind wir eine Stadt. Es wird immer mehr und geht immer mehr in die Höhe. Aber das, was muss gelegt werden zuerst, ist ein gutes Fundament. Der Apostel Paulus, er ist ja in Korinth gewesen, hat in Korinth gelehrt, hat 1,5 Jahre lang die ganze Gemeinde unterwiesen. Heisst, es hat dort ein gutes, tiefes Fundament gelegt. Paulus kann sagen, der Gemeinde Korinth, er sagt Folgendes: Ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Also der Apostel Paulus sagt, also der Gemeinde: Ihr liebe Leute, ihr habt eine gute Botschaft, ihr habt ein gutes Fundament, ihr habt eine gute Grundlage. Jetzt bleibt auf dem stehen. Mir, wenn du das Kind Gottes bist, bist du auf gutem Grund gebaut. Auf Jesus. Bist du dir dessen Fundament bewusst? Weißt du, auf was dass du stehst? Kennst du den Herr Jesus? Kennst du sein Wort? Oder das Evangelium von Jesus ist nicht etwas Dubioses, nicht etwas Spezielles, nicht etwas Undefinierbares. Nicht etwas, was aus der Luft gegriffen ist. Das Wort Gottes ist ein Fundament, das wir haben dürfen, das wir kennen, das wir wissen dürfen. Ich weiss nicht, wie du durch den Tag durchgehst, mit welcher Hoffnung, mit welcher Zuversicht. Das Wort Gottes ist uns gegeben worden als ein Wort von der Hoffnung, von der Zuversicht. Oder wenn wir das ganze Alte Testament durchlesen, wenn wir das vergleichen dann mit dem Neuen Testament, dann sehen wir im ganzen Alten Testament, wie das Wort Gottes uns verheißt, es kommt ein Erlöser. Der ist gekommen. Wir feiern schon bald, feiern wir Golgatha. Angefangen hat es bei Bethlehem. Er würde kommen, er würde den Schlangen den Kopf zertreten. Schon die erste Bibelstelle, 1. Mose 3, 15. Er würde kommen, um uns die Sünde zu vergeben. Er würde kommen, um alles zu erfüllen, was im Alten Testament ist gesagt wurde. Wenn wir miteinander das Alte Testament ein bisschen durchschauen, das Fundament, das ist gelegt worden im Alten Testament, da sagt zum Beispiel ein Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Mose hat über ihn prophezeit und hat gesagt, es wird einer kommen, ein Prophet wie ich, auf den sollen wir hören. Ein David hat von ihm gesungen, wir kennen alle Psalm 22, Psalm 23, Psalm 88 und so weiter, ganz viele Psalmen, wo der David gesagt hat, es kommt ein, es kommt ein. Das heisst, das Fundament ist geleitet worden. Und wir kennen das Fundament. Ein Jesaja hat es angekündigt, Jesaja 53. Johannes, der letzte Prophet vom Alten Testament, hat gesagt, jetzt ist er da, gesendet. Das ist das Lamm Gottes, wo die Welt Sünde wird ihn wegtragen. Das Fundament kennen wir. Der Apostel Paulus hat das Fundament in Korinth gelegt. Der Apostel Paulus hat es predigt. Wir haben auch, sind Erbe von dem, was der Apostel Paulus der Gemeinde Jesu hat weitergegeben. Auf dem Fundament stehen wir. Wir wissen alle, was der Apostel Paulus zum Beispiel geschrieben hat. Schlägt auf 1. Korinther 15, Vers 1 bis 4, aber ich lese nur den ganzen Schluss, das heisst, und das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus gezeigt hat in Korinth, das ist das Fundament, wo die Gemeinde Korinth einerseits drauf steht, denn Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften, das heisst, wie das Alte Testament gesagt hat, auf dem Fundament stehen wir. Dann sagt er, er ist begraben, ja, so wie es die Schrift des Alten Testaments gesagt hat. Er ist auferstanden am dritten Tag, wie es das Alte Testament verkündigt hat. Das Fundament haben wir, auf dem stehen wir. Und die Männer, die das bezeugt haben, das Fundament, wo wir drauf stehen, als Gemeinde Jesu, das sind ganz unterschiedliche Menschen gewesen. Zum Beispiel ein reicher Großgrundbesitzer. Ich rede da von einem Abraham. Klar, er hatte nicht Grund, aber sehr viel Schäf, ist umeinander gezogen. Der Abraham hat prophezeit, hingewiesen auf Jesus. Das sind hochintelligente, bestens geschulte Führer gewesen, Mose. Er hat hingewiesen auf Jesus. Auch er hat das Fundament gelegt. Das sind raubeinige Fischer gewesen, zum Beispiel ein Petrus und Johannes. Sie haben das Fundament gelegt. Ein gestandener Arzt, der Lukas. Ein einfacher Bauer. Ein ehemaliger Zollitreiber. All die haben das Fundament gelegt. Und auf dem Fundament stehen wir. Sind wir uns dessen bewusst? Kennen wir das Wort Gottes? Sind wir in der Bibel die Haie? Und all die Männer, die jetzt sich aufgezählt haben, auch Frauen, denen hat man nicht irgendetwas vormachen. Die haben genau gewusst, von was sie reden. Johannes selber sagt, in der Bibelstelle sagt er, in 1. Johannes 1, Vers 1 sagt er, und wir haben gehört und gesehen und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut. Wir haben es mit unseren Händen berührt. Wir haben Jesus gesehen. Also, unser Fundament ist nicht irgendetwas, nicht etwas, wo man nicht beweisen kann, sondern es ist Jesus, wo wir selber unterwegs waren. Wir haben ihn angelangt. Wir sind mit ihm zu Tisch gelegen, wir haben mit ihm gegessen, wir sind unter dem Kreuz gewesen, wir sind die gewesen, die gesehen haben, dass er verstanden ist, wir sind die gewesen, die gesehen haben, dass er in den Himmel gefahren ist. Wir haben das Fundament. Und wenn dann ein Zweifler, der kommt und sagt, ja, ich glaube es im Fall nicht, bis ich meine eigene Hand in die Wunde legen kann. Ein Zweifler, so wie du und ich, ein ganz normaler Mensch, wie der dann zusammenbricht, wo der lebendige Gott ihm begegnet, wo Jesus ihm begegnet und sagt, Thomas, jetzt komm mal und leg mal deine Hand in meine Wunde. Und dann wie der Thomas zusammenbricht, im Wiese von allen anderen Aposteln und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist das Fundament. Und christlicher Glaube ist nicht irgendwie eine Utopie, sondern es ist eine Tatsache. Leider wird die Tatsache heute oft nicht mehr geglaubt, nicht mehr für wahr genommen und selbst in christlichen Kreisen immer mehr zur Seite geschoben. Und das erschüttert mich. Wir haben gerade vor 2 Tagen in einem längeren Seelsorgegespräch gehabt. Da kommt jemand aus einer Gemeinde, kommt jetzt neuestens in unsere Gemeinde, und er erzählt dort in ihren Gemeinden, ja, das Wort Gottes ist nur noch eine Randerscheinung. Die Bibel, die Auslegung vom Wort Gottes, ist nur noch etwas so beiläufig. Wir dürfen in der Gemeinde alles, aber nur nicht mehr auf dem Wort Gottes stehen. Der christliche Glaube, sagt Apostel Paulus, wenn wir das nicht für wahrnehmen, was da wirklich steht, sind wir die elendesten von allen Menschen. Ich habe jemanden besucht im Spital und es ist einfach schön, wenn man im Spital jemanden besuchen darf und man hat die gleiche Ebene. Vor 2-3 Tagen rief mir ein lieber Freund an, der ist über 90, und sagt: Samuel, ich bin im Spital, ich wäre froh, wenn du für mich beten könntest. Ich habe mit dieser Person dann auch geredet im Spital und wir haben geredet über den Trost, den wir haben in Jesus. Wir haben geredet über die Hoffnung, die wir haben, dass wir mal bei Jesus werden sein. Wir haben die herrliche Aussicht, mal bei ihm in der Ewigkeit zu sein, miteinander angeschaut. Wir haben miteinander gebetet, gesungen. Das ist eine Hoffnung, ein Trost, wo der Mensch auf dieser Welt sonst nicht hat. Wenn wir die Hoffnung nicht hätten, so sagt der Apostel Paulus, dann würde er essen und trinken, das hat alles keinen Sinn. Aber ich habe die Hoffnung. Klar, manchmal ist es so, dass die Hoffnung euch schnell einmal aus dem Auge verschoben wird, dass wir Jesus nicht mehr vor Augen haben, dass Nöte und Schwierigkeiten uns gross werden. Und dann ist es immer wieder wichtig, dass wir uns wieder fokussieren, ganz bewusst auf Jesus. Auf den Jesus, der verstanden ist, auf den Jesus, der lebt. Auf den Jesus, der bald wiederkommt. Der Jesus, der uns erlöst hat und erkauft hat. Der Jesus, der uns aus seinem Eigentum gemacht hat. Viele Zeugen haben das bestätigt. Schaut mal auf, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Da kommt der Apostel Paulus und sagt, schau mal, es sind ganz viele Zeugen. Und die Zeugen könnt ihr alle noch fragen. Sagt er nämlich dort, er wurde begraben und am 3. Tage auferweckt. So wie die Schriften es gesagt haben. Also er nimmt Bezug auf eben das Alte Testament, wo all die alttestamentlichen Propheten haben eingewiesen auf Jesus Christus. Und sagt er, er ist auch verstanden und dann ist er zuerst am Kephas, also Petrus erschienen. Und nachher am Kreis von den 12. Danach erschien er über 500 Brüder, die viele noch am Leben sind, oder die meisten. Das heißt, Paulus sagt, könnt die 500 fragen, sie haben alle Jesus gesehen. Also unser Glaube hat ein Fundament, das verhebt. Und wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, das sind Tausende, ja, Zehntausende, ja, Millionen von Menschen, die das Gleiche bezeugen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, wir haben einen Trost, wir haben eine Zuversicht. Dann sagt er, danach erschien er dem Jakobus und zu allerletzt erschien er mir. Also wir haben einen Glauben, der auf Fakten beruft. Das heisst, unser Glaube darf auf einem Fundament stehen, wo felsenfest ist. Leider vergessen wir manchmal das Fundament und eben, wir schauen auf den Umstand oder wir haben Jesus aus den Augen verloren. Du verstehst, Jesus, der Glaube, das ist wirklich etwas, wo real ist. Paulus will damit sagen, frag doch mal all die, die im Wort Gottes unterwiesen sind, frag doch mal all die, die Jesus gesehen haben. Prüf nach, schau, es ist eine Tatsache. Und wenn ich an einem Sterbebett bin und mir eine Frau oder ein Mann sagt, weiss, ich gehe jetzt zum Herrn Jesus. Ich weiss nur eine Person, die steht mir ganz bildlich vor Augen, wo sie gefragt haben, bist du bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Bist du bereit, mit dem Erlöser eine Begegnung zu haben? Schauen sie mich an mit strahlenden Augen und sagen, ja, ich bin bereit, zum Herrn Jesus zu gehen. Was für eine Hoffnung, was für ein Trost, was für eine Zuversicht. Und diese Zuversicht dürfen wir haben. Und der Grund von dieser Hoffnung ist nicht irgendetwas, sondern der Grund von dieser Hoffnung ist Jesus. Der Herr Jesus sagt, Johannes 14, 19, sagt er, ich lebe und ihr sollt auch leben. An einer anderen Stelle sagt der Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Unsere Hoffnung ist eine Person. Ich staune jetzt gerade, bin mich am Vorbereiten für die Osterkonferenz, habe ich die, also den Startgottesdienst, also Gebetsstunde. Und dann mache ich ein bisschen Vergleich, möchte ich machen, wie Jesus die Wahrheit Lüge entlarvt am Kreuz. Wie Jesus am Kreuz Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit aufdeckt. Wie er als ewiger Leben den Tod besiegt. Weil nicht der Tod besiegt ihn, sondern er besiegt den Tod. Weil nicht der Tod kommt und nimmt ihn weg, sondern er neigt sein Haupt und geht den Geist auf. Es ist einfach faszinierend, um alles zu sehen. Jesus, er ist der Herr. Und weil wir ihn haben und er in uns ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, weil er lebt, leben auch wir. Weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Eines Tages werden wir beim Herrn Jesus sein und all die, die vorausgegangen sind, wir werden sie wieder sehen. Und es macht mir eine riesen Freude, um einfach zu wissen, es geht weiter. Eben wie es Paulus gesagt hat, wenn wir nur in dem Leben auf Jesus hoffen und nicht in der Ewigkeit, werden wir die Allerärmsten. Und deswegen, wir dürfen unsere Gedanken, sagt Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, 8, sagt er, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt ist. Und ich habe das, sage das dritte Mal, meine Frau sagt oft, Samuel, musst du nicht so oft wiederholen, wir wissen es. Dann sage ich mir, ja, aber weißt du, das tut es doch mal gut wiederholen, weil ich bin jemand, je mehr dass man bei mir es wiederholt, je besser bleibt es drin. Und sie haben schon so, wir sind so schnell, sind wir absorbiert von Sachen von dieser Welt, nicht einfach die Kämpfe, Schwierigkeiten, und wir verlieren Jesus. Und dann kommt der Apostel Paulus und sagt, ich lese das nochmal, 2. Timotheus 2, 8. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt ist. Das ist doch ein Geschenk. Immer wieder auf Jesus schauen. Und sagt der Apostel Paulus, weil er seine Augen immer wieder neu auf Jesus richten, sagt er dann, in 2. Timotheus 2, 8, sagt er, Vers, also B, darum, will ich eben meine Augen immer wieder neu auf Jesus ausrichten, darum ertrage ich auch alles. Das ist doch ein Geschenk. Er kann es aber nur, weil er eben seine Augen richten ganz bewusst auf Jesus. In Kolosser 1, 27 sagt er, ich habe es schon erwähnt, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. In Epheser 1 sagt er, wir haben die Hoffnung vom Erb. In 1. Petrus 1, Vers 3 sagt er, Jesus, wir haben die Hoffnung von der Auferstehung. Wir als Christen, wir haben Hoffnung. Wir haben eine Zuversicht. Wir haben einen Trost. Wir haben die Hoffnung vom Heiligen Geist in uns. Und die Hoffnung, die hebt. Die Hoffnung, die treibt. Klar gibt es manchmal Momente, wo es einem dunkel wird und deswegen ist eben gerade eine Gemeinde gut, wenn es einem nicht gut geht, wie der Bruder, wo mir angerufen hat und sagt, Samuel, mir geht es nicht gut, kannst du für mich beten? Das finde ich etwas Schönes. Das ist etwas Schönes, wenn jemand, ein Bruder oder Schwester anruft oder fragt und sagt, du, kannst du für mich beten? Auch am Telefon. Das muss nicht unbedingt sein, dass man jetzt sofort ins Auto hockt, ins Spital fährt und in dem Krankenbett ist, aber man kann miteinander, mit dem Telefon, kann man ganz bewusst Jesus anrufen, miteinander beten, einander Mut machen, trostvolle Verse miteinander lesen. Und genau das ist das, wo wir aufgerufen sind, das meint Jesus. Die Hoffnung, die haben, wir können von Anfechtungen plagen sein. Wir können durch die Täle von der Not durchgehen. Und manchmal sind die Täler nicht nur irgendwie eine Stunde oder zwei, manchmal eine Woche, zwei, drei, manchmal noch gar noch länger. Und manchmal gibt es Menschen, die durch viele, viele Nöte, auch von Depressionen durchgehen. Und da müssen wir wieder neu Mut machen, stärker Zuversicht zurufen. Immer wieder neu Hinweis auf Jesus. Wie es Paulus sagt, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt ist. Und die Hoffnung, dass Jesus da ist, das ist so etwas Schönes. Ich stehe morgen auf, du ganz bewusst, hey Jesus, du kommst mit mir durch den Tag durch. Du gehst voraus, du bist da, du hebst. Du bist der Gott, der das ganze Universum trägt, du trägst auch mich. Du bist der, der alles hebt, du hebst auch mich. Du wirst mich nie loslassen. Er weiß, was ich bedarf. Er kennt meine materiellen Bedürfnisse. Er weiß, was meine Seele nötig hat. Er lässt mein Herz immer wieder neu ruhig werden und getrost. Er ist der, der mich versorgt. Er will mir das geben, was ich nötig habe. Aber nicht unbedingt mehr. Und manchmal wird er mir Sachen wegnehmen, wo er denkt, dass nicht gut ist für mich. Weil er ist mein liebender Vater. In Römer Kapitel 8 heißt es, dass wir zu Gott aber lieber Vater sagen. Und ein guter, liebender Vater, der nimmt manchmal auch etwas von seinem Kind weg, wo er weiß, dass es nur von Schaden ist. Und wenn Gott dir manchmal Sachen wegnimmt, nicht weil er böse ist mit dir oder weil er dir das nicht mag gönnen, sondern weil es Sachen sind, die dich vielleicht in deinem Geist nicht erleben kann oder auch in deiner Nachfolge mit Jesus dort hindern. Unsere Hoffnung beruht auf der Verheißung Gottes, dass er uns von allen Seiten umgibt, dass er da ist, dass er uns trägt. Die Hoffnung beruht auf der Zusage Gottes, dass er der Gott ist, vor allem Trost. Er macht es besser und er kann es besser, als es je eine Mutter könnte tun. Er heilt Wunden, er verbindet. Ob ich die Narbe mir selber zugefügt habe oder die Wunde oder andere, er ist der richtige Arzt. Er hat immer Zeit für mich. Seine Sprechstunde ist offen. Er hat keinen Wartesaal. Ich habe das schon ein paar Mal da gesagt, oft nachts, wenn ich nicht schlafen kann, rede ich ganz bewusst mit meinem Chef. Ganz bewusst mit meinem Chef, mit meinem Herr, mit meinem Gott, mit meinem Heiland, mit meinem Vater im Himmel. Er ist alles für mich. Und er wartet manchmal auf mich. Ich bin unterwegs und habe leider keine Zeit. Er hat schon Zeit, aber ich bin oft so beschäftigt. Er hat einen Brunnen, wo das Wasser immer fließt. Ich bin wieder eine Stunde über Gichon-Quelle in Israel. Die Zeiten, wo man dort durch den Hiskia-Tunnel geht, dort haben unsere Führer immer gesagt, also der Brunnen, also die Quelle, ist noch nie besiegt. Noch nie. Und das Wasser fließt ja in den Teich Siloam. Und dort hat ja der Priester das Wasser genommen und es umgebracht. Und dann hat Jesus gesagt, dann, wo das Wasser ist ausgegossen worden auf den Altar, dass er das lebendige Wasser ist. Und sein Brunnen hat wirklich genug Wasser. Sein Brunnen wird nie Wasser fehlen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen unseren Durst beim Stillen. Er wird uns mit seiner Freude beschenken. Und er möchte es mir wieder neu staunen. Ich lese gerade ein Buch durch, wo der Vergleich genommen wird vom Alten Testament, wie Jesus im Alten Testament dargestellt wird, erwähnt wird, prophezeit wird und wie sich dann das erfüllt im Neuen Testament von einem Jude geschrieben. Aber faszinierend, auch die Tiefe, die da ist. Wir haben Hoffnung. Dietrich Bonhoeffer hat über die Hoffnung Folgendes geschrieben. Und der Dietrich Bonhoeffer ist ja für die Hoffnung für Jesus ist er wirklich auch ins Gefängnis, ist dann auch umgebracht worden und er schreibt über die Hoffnung: Ein Glaube, der nicht hofft, der ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen, oder wie ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Und es ist keine Schande zu hoffen, grenzenlos zu hoffen. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen? Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Wer wollte von Frieden und von der Liebe unter den Menschen reden, ohne sie einmal in Ewigkeit erleben zu wollen? Wer wollte von einer neuen Welt und einer neuen Menschheit reden, ohne zu hoffen, dass er an ihr teilhaben werde? Und warum sollten wir uns unserer Hoffnung schämen? Nicht unserer Hoffnung werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo doch Gottes Verheißungen gegeben sind, die resigniert in diesem Leben und sich nicht freuen kann auf Gottes ewige Macht und Herrlichkeit. Ja, je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung. Der Mensch erwächst mit seiner Hoffnung, und wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist, denn diese Hoffnung, die bleibt. Korinther, die haben ein riesengroßes Problem gehabt. Obwohl sie eine klare, gute theologische Grundlage hatten, sind sie immer hin und her gerissen. Der Apostel Paulus hat eineinhalb Jahr bei ihnen predigt. Eineinhalb Jahr Tag und Nacht sie unterwiesen. Eineinhalb Jahr lang ist er der Prediger gewesen, der Lehrer, hat alles ihnen gezeigt. Und doch immer hin und her gerissen. Warum? Sie sind von Angst und Zweifel geplagt worden. Unsicher. Und das ist das grosse Problem leider heute oft auch. Die Korinther haben das Wort Gottes nicht hundertprozentig für sich persönlich genommen als Grundlage von ihrem Leben und Glauben. Sie haben auf das Wort Gottes nicht geachtet. Sie haben sich nicht vom Wort Gottes bestimmen lassen. Das Wort Gottes ist nicht Grundlage für ihrem Denken und Handeln gewesen. Sondern sie sind geprägt gewesen von ihrem Denken, was das Umfeld auch hatte. Und wie ich schon erwähnt habe, ich vor zwei Tagen ein Gespräch, ein seelsorgliches Gespräch. Und in dem Gespräch ist herausgekommen, wie die Personen oder wie die Person so stark prägt ist vom Denken von dieser Zeit und nicht vom Denken vom Wort Gottes, obwohl sie christlich aufgewachsen ist. Obwohl in einer christlichen Gemeinde gross wurde. Aber nicht prägt vom Wort Gottes. Genau das Gleiche in der Gemeinde Korinth. Paulus predigt dort eineinhalb Jahre, er unterrichtet sie, er nimmt sich Zeit, er sucht das persönliche Gespräch, aber irgendwo sind die Korinther einfach stehen geblieben. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und er muss die Korinther ermahnen und zurechtweisen und sagt er ihnen, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 34, sagt er folgendes: Werdet wieder einmal richtig nüchtern und hört auf zu sündigen. Ich muss das zu eurer Schande sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Das ist die grosse Not. Korinther sind prägt sie von ihrem Umfeld. Sind prägt sie von verschiedenen Meinungen und Ansichten. Vom Denken von der damaligen Zeit. Ich hatte ein Telefongespräch. Da läutet eine Person an und sagt mir und erzählt mir von ihrem seelsorgerlichen Problem, das sie hat. Ich habe dann gefragt, ja, sind Sie ein Kind Gottes? Sagt sie mir, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich habe Jesus von ganzem Herzen lieb. Und dann sagt sie, ja, fantastisch, das freut mich, holen Sie doch bitte mal Ihre Bibel. Und dann hat sie es wieder gedauert, ist wieder rausgekommen, haben wir die Bibel miteinander aufgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, ja, tun Sie doch bitte mal das Lukas-Evangelium aufschlagen. Und dann fragt sie mir, ja, ist das im Alten oder Neuen Testament? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist im Neuen Testament. Und dann sagt sie mir, ja, ist das vor oder nach den Psalmen? Aber die Person sagt, sie hat Jesus von Herzen lieb. Sie ist schon lange das wiedergeborene Kind Gottes. Und da wundern wir sich, dass sie Nöte und anfechtige Schwierigkeiten hat, wo sie nicht fertig wird damit, weil die Person kennt das Wort Gottes nicht. Ist nicht im Wort Gottes zu Hause. Und genau das ist es doch, was prägt mich? Was füllt mein Denken aus? Von was ist mein Leben bestimmt? Oder? Wir alle, ich habe es schon gesagt, wir alle haben unsere Nöte. Wir alle haben unsere Anfechtungen, wir alle haben unsere Lebensumstände. Der eine mehr, der andere weniger, schwieriger oder weniger schwierig. Aber was tut wirklich unser ganzes Denken beschäftigen? Wenn ich mit dem Tram unterwegs bin und heimfahre, dann habe ich meistens meine Ohrenstöpsel drin und mit dem Handy. Und dann höre ich immer gern Nancy Voss Wohlgemut. Kennt ihr das vielleicht? Ist zwar in Englisch, aber das ist so schön. Oder auch jetzt auf dem Weg dahin, gute biblische Botschaften, gute biblisch fundierte, einfach ermutigende Sachen. Was prägt mich? Ich kenne Christen, die haben zuhause alle so Hochglanzmagazine, sind sie zuhause, was sie prägt mit der Mode und allem zusammen. Und dann stürmen wir, dass sie einfach geistlich nicht vorwärts kommen. Bin ich prägt vom Wort, prägt von guten Botschaften, prägt von Sachen, die mir Mut machen, auf Jesus zu blicken, mit ihm zu rechnen. Korinther sind ein tragisches Beispiel dafür. Sie haben einen fantastischen Gemeindeleiter gehabt, nämlich den Paulus selber. Ein guter Bibellehrer, besser könnte man gar nicht sich denken. Er war ein Vorbild in der Tugend. Ein geistlicher, liebevoller Mentor. Ein zielorientierter Pädagoge, all das war er. Und doch sind Korinther geistliche Babys geblieben. Weil sie sich nie entscheiden können, was wollte ich eigentlich? Wollte ich wirklich mit Jesus unterwegs sein? Oder wollte ich auf beiden Hochzeiten tanzen? Entweder oder, geht nicht beides. Paulus schreibt ihnen, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, 1. Korinther 3. Und nicht feste Speise, weil ihr sie nicht ertragen konntet. Was für eine Tragik. Nennt sie Wohlgemut der Moss, heisst sie. Jetzt ist mir lange wieder hoch. Ja, nennt sie Wohlgemut der Moss. Einfach, ich finde, sie macht so Frauenstunden. Ich lasse sie gerne, das ist für mich zumindest sehr gut. Und auch andere natürlich, oder? Aber einfach, wo sind wir daheim? Paulus sagt dann Korinther, Leute, ihr seid überhaupt nicht nüchtern, ihr seid überhaupt nicht fundiert vom Wort Gottes. Und deswegen, wir müssen als Gemeinde Jesu, als Einzelne, Korinther müssen zurück zum Wort Gottes. Oder Korinther hat die Frage gestellt, ja, wie ist das? Wie werden die Toten noch verstehen? Oder wenn man nicht fundiert ist im Wort Gottes, dann ist man so hin und her wie ein Schiff im Sturm. Oder ich weiß nicht, sind Sie schon mal gesegelt gegangen? Noch nie, ich bin im See aufgewachsen, habe gern gesegelt. Und aber wenn man ein Schwert rausnimmt, was passiert? Der Wind drückt einem einfach dort an, wo der Wind bläst. Wenn ich aber ein Schwert habe, oder? Ein Schwert ist wie ein Gegengewicht, wo ins Wasser aber geht und dann kann der Wind das Schiff nicht wegdrücken, sondern es drückt einem dort an, wo der Sturm will. Und so muss unser Leben fundiert sein in einem tiefen, festen Glauben und Vertrauen im Wort Gottes. Auch in Bezug auf die Auferstehung. Ein lieber Freund von mir hat eine Beerdigung gehabt. Er hat seine eigene Mutter beerdigt. Er ist auch Prediger. Und am Schluss vom ganzen Gottesdienst, er hat über die Hoffnung von der Auferstehung geredet, hat er allen zusammen, hat er so grosse Kisten gehabt, mit Tulpenzwiebeln drin. Er hat gesagt, jeder darf jetzt eine Tulpenzwiebel mit heimnehmen, darf sie dann zuhause in den Garten setzen oder in den Blumentopf hinein. Und dann werde ich die Tulpenzwiebel mal schauen, was passiert. Und er hat das verglichen und gesagt, schau doch mal, wir haben eine lebendige Hoffnung. Das, was wir sehen, das ist zerbrechlich, es ist schwach, es ist elend. Aber wir haben die Hoffnung von der Auferstehung. Und es wird einmal etwas unglaublich Schönes aus dieser Tulpenzwiebel rauskommen. Nämlich eine Tulpe, wir haben da vorne gerade noch. Und es ist doch die Hoffnung, die wir haben, eine wunderbare Blume. Paulus sagt, und eben das ist so, heute so gang und gäbe unter den Christen, dass man keine Hoffnung hat. Dass man immer wieder diskutiert, auch wegen Kremation oder Erdbestattung und so weiter. Paulus schrieb dann den Korinther, ihr lieber Korinther, 1. Korinther 15, Vers 42. Was in die Erde gelegt wird, oder? Ich schaue jeden Morgen in den Spiegel. Heute Morgen auch müssen ich rasieren, oder? Und dann merke ich einfach, ich werde älter, ich werde schwächer. Zwischendurch muss ich mal eine Pause einlegen. Das habe ich früher nicht gekannt. Und wenn man die Hoffnung nicht hat, meine Nachbarin sagt mir, weisst, ich gehe zu Exit. Ja, sie hat die Hoffnung nicht. Die anderen Nachbarn glauben an Herrn Jesus und sagen, nein, ich gehe nicht zu Exit. Ich weiss, wenn ich sterbe, der Herr Jesus beendet mein Leben. Dann gehe ich zum Herrn Jesus. Und genau das ist ja Korinther hin und her geworfen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Wir haben eine Hoffnung. Und wie das wird sein, ich weiß es nicht. Wir haben die Hoffnung von der Auferstehung. Aber ich weiß, heute Morgen jetzt auch im Zug, habe ich das ganze Kapitel 15 noch einmal durchgelesen, sogar zweimal. Das ist für mich so ein Trost, so eine wunderbare Hoffnung, nämlich das Wissen, das Beste kommt noch. Eben wie die Tulpenzwiebeln. Es wird eine wunderbare, wunderbare Blume daraus. Und jetzt kommt ihr bald der Frühling. Also bei uns vor Sizi im Garten sind schon aufgegangen. Die Aprikosen, die wir haben im Garten, am Raband, sind schon offen. Aber nur schön. Oder haben Sie schon mal so eine Raupe gesehen in dem Verpuppungsstadion? Als Bub habe ich immer die Schärfen durchgeschnitten, oder? Ja, das ist schon lange vorbei, mache ich nicht mehr. Ja, ich wollte wissen, wie sie drinnen aussieht, oder? Da kommt nur so ein Brei raus. Es ist wirklich nur ein Brei. Aber aus dem Brei macht Gott etwas Fantastisches, einen wunderschönen Falter. Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass so ein Brei, so ein schlimmiger Brei, ich schneide es auf mit der Schere und so ein schlimmiger Brei raus, und wenn man sie dann einfach lässt, und plötzlich kommt ein wunderschöner Falter raus, mit seinen Fühlern und alles zusammen, das ist Gott. Er ist unser Schöpfer. Wir werden eines Tages, werden wir unsere Zwiebelhaut, werden wir nicht, das werde ich so ablegen, jetzt sage ich wieder, oder? Aber unsere Zwiebelhaut werden wir ablegen. Unser zerknitterte Zelt, oder? Wenn ich in den Spiegel schaue, die ein bisschen älter sind, oder? Ist nicht mehr so ganz. So glatt wie auch schon. Da ist schon noch glatt, aber da oben nicht mehr, oder? Ja. Es wird immer unsere Althütten werden wir ablegen. Und dann wird auferweckt, und zwar unverweslich, auferweckt in Herrlichkeit, auferweckt in Kraft, auferweckt in geistlicher Liebe. Und das alles macht mir Mut. Und deswegen, nicht zu fest auf die Lebensumstände schauen, sondern ganz bewusst auf Jesus. Nicht zu viel auf das schauen, was die Umwelt sagt. Die Korinther haben es gemacht und haben Jesus die Augen verloren. Nicht zu viel, was die Menschen um mich herum sagen, sondern was das Wort Gottes sagt. Und deswegen, wir haben einen wunderbaren Trost. Und es ist auch der Trost von der Entrückung. Ich weiss nicht, wann die Entrückung sein wird. An und für sich interessiert mich das ja auch nicht. Ich weiss, ich bin einfach dabei. Ja. Aber wenn ich unsere Weltsituation anschaue, ja, die ganze Welt spinnt ja. Also es ist wirklich so tragisch, was heute läuft in dieser Welt, auch im Nahen Osten. Einfach das Ganze drunter und drüber, wo das anführt, wir wissen es alles nicht. Für mich, ich persönlich denke schon, es geht in eine Richtung, wenn man wirklich mal alles ist ruhig stellt, wenn der militante Islam einfach mal ist ruhig stellt, dass dann plötzlich heisst, Friede, Friede, keine Gefahr. Und deswegen der Apostel Paulus, er schrieb den Korinther, die so viele Fragen hatten in Bezug auf Verstehung, schrieb er ihnen, ihr lieben Leute, es wird gesagt, verweslich, aber auferstehen und verweslich. Und dann richtet er den Blick und tut noch viel mehr den Blick an und sagt, aber denkt dran, wir werden entrückt werden. Und so schrieb er in 1. Korinther 15, Vers 51, schrieb er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, also der Gemeinde Jesu. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Und die letzte Posaune ist im römischen Reich und korinthische Garnisonstadt gewesen, so wie Thessalonicher auch. Das sind zwei Garnisonstädte gewesen, wo sehr viele römische Soldaten sind gewesen. Und die römischen Soldaten haben Signalpersonen gehabt, im Krieg haben sie es gehabt, aber auch in der Kaserne. Und in der Kaserne hat es drei Signale gegeben. Das erste Signal war, es wird Zeit sein, zum Anfangen aufzuräumen. Die zweite Signalperson war, jetzt ist Zeit, um alles zu verpacken. Und die dritte Person war, und das ist die, die der Apostel Paulus meint, dann ist Zeit zum Abmarsch. Paulus sagt, wir werden abmarschieren. Wir werden gar, wenn die letzte Person, und das ist nicht Person von der Offenbarung, sondern eine römische Signalperson, geschrieben an Korinther und geschrieben an Thessaloniker, zweimal die gleiche Person erwähnt. Und dann werden wir abmarschieren, wir gehen heim zu, wir gehen dort an, wo wir hingehören. Und deswegen, der Herr Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich echt auf die neue Wohnung. Sie wird so eingerichtet sein, ganz nach meinem Geschmack. Ja, auch nach deinem Geschmack, oder? Das ist logisch. Ich will heimkommen und wir denken, dass ich noch nie weg sein. Und so lassen wir in Offenbarung 21, was heißt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue, völlig neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und dort werden wir endlich dort sein, wo wir einfach angehören. Bei mir Jesus. Neue Himmel, neue Erde. Gott selbst wird bei uns wohnen. Wir werden dort sein, an dem Ort, für den, wo wir eigentlich gemacht sind. Kein Tod, kein Tränen, kein Abschied. Da hat Jesus gesagt, ich gehe hin, euch die Stadt bereit, ich werde wiederkommen, euch zu mir holen. Und deswegen, was für ein Geschenk, wenn der Zeitpunkt vom Abmarsch wird sein, ich weiß es nicht, aber ich rechne wirklich jeden Tag damit. Vielleicht werde ich es erleben zu meiner Zeit, vielleicht aber auch nicht. Kein Problem, ich weiß, wo ich hingehe. Das Wegrücken wird so sein wie beim Philippus. Oder? Der Philippus war ja unterwegs und hat dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium erklärt und plötzlich war er weg. Der Philippus ist ja so entrückt worden und wir werden so entrückt. Himmelwärts. Was für ein Geschenk. Und deswegen, wir freuen uns drauf. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, deshalb sehnen wir uns auch, 2. Korinther 5, ab Vers 2, deshalb sehnen wir uns auch danach, diesen himmlischen Leib anzuziehen wie ein Kleid. Dann werden wir nicht nackt dastehen, wenn wir diesen irdischen Leib ablegen. Aber solange wir in diesem Zelt leben, sind wir bedrückt. Und jeder von uns hat nicht. Wir sind bedrückt. Denn wir möchten ja nicht entkleidet, also sterben, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Bei der Entrückung werden all die, die jetzt in Jesus entschlafen sind, aus den Gräbern rauskommen. Und wir dürfen uns einfach untereinander Mut zusprechen, Trost zusprechen, Hoffnung zusprechen. Wenn es uns nicht so gut geht, dürfen wir es wieder Martin Luther machen. Der Martin Luther, er hat, wenn er niedergeschlagen ist, wenn er einfach von auch Depressionen ist gequält worden, aber er hat es gehabt. Viele von uns wüssten nicht, dass der Spurgeon zum Beispiel hat sehr, sehr starke Gicht gehabt. So starke Gicht, dass er müssen nach Frankreich kuren. Und manchmal hat er tagelang einfach so ist er so niedergeschlagen gewesen. Der Luther, er schreibt, hat immer wieder hingeschrieben, wie weit, also mit den Kreiden, hat er hingeschrieben, wie weit, Jesus lebt. Es war seine Hoffnung in der grossen Not. Und deswegen, wir Christen haben einen wunderbaren Trost. Und mit so einem Trostvers möchte ich schliessen. Es ist 5 ab. Geht schon, oder? Ja, ja. 1. Thessalonicher 4. Und das ist für mich so eine wunderbare Sache, in der ganzen Trouble, wo wir drin sind, in den ganzen Umständen, in den ganzen Sachen, was läuft Und dass wir in der Schweiz noch von all dem verschont sind, ist ein riesiges Geschenk. Ich denke an die 10.000, die jetzt in Dubai sind und so weiter, die nicht heimkommen. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff. Und es sind ja einige. Sie schreiben, sie sind wie im Gefängnis. Sie haben immer noch genug zu essen, genug zu trinken, können immer noch spielen und schwimmen. Ja? Aber dennoch, was wird morgen, was wird übermorgen sein? Aber es sind die Sachen, die wir nicht zu fest betrachten sollten, sondern wir schauen auf Jesus. Wir rechnen mit ihm und er kommt. Und deswegen 1. Thessalonicher 4, Vers 16, mit dem schließe ich: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir immer bei ihm sein. Tröstet euch nun untereinander oder gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist unsere Hoffnung und wir dürfen da auch heute wieder ganz neu. Amen. Ja, Herr Jesus, danke dir dafür, dass du uns einfach Mut machst. Mut machst, uns zu gründen, nicht auf irgendwie Umstände, nicht auf irgendwie Sachen, was der oder jener sagt, sondern uns zu gründen wirklich in deinem Wort. In deinem Wort die Heimat sein, zu staunen über dein Wort, zu staunen über das, was du sagst in deinem Wort. Und uns gegenseitig Mut machen in der Hoffnung, dass du jederzeit kannst wiederkommen. Danke, dass du ein Gott bist, der gesagt hat, dass du uns nie loslässt. Dass du ein Gott bist, der uns festhebt, weil du es verheißen hast. Dass du ein Gott bist, der in unseren Herzen wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Dass du ein Gott bist, der uns trägt. Dass du ein Gott bist, der da ist und wie es heißt im Psalm 23, und wenn ich auch wanderte im Todesschattental, da fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Danke aus tiefstem Herzen. Wir dürfen uns ganz fest an dir in der Gewissheit. Du hast uns. Dafür preisen wir dich und beten dich, Herr. Und komm bald. Amen.